Herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist die Diätologin Daniela Pfeiffer. Sie ist Low Carb Expertin, TCM Spezialistin und wir sprechen heute über die nicht alkoholbedingte Fettleber. Ein Problem, das immer mehr Menschen betrifft, auch immer jüngere Menschen betrifft, teilweise sogar Kinder. Wir sprechen über die Fettleber, wie man sie erkennt, was die Ursachen sind, worauf man achten sollte, was auch die Folgen einer nicht behandelten Fettleber sein können. Aber auch darüber, dass eine Fettleber reversibel ist. Man kann mit Ernährung einiges machen, man kann sie in Remission schicken und sich sogar ganz davon erholen. Wie man das macht, worauf man achten soll und noch vieles, vieles mehr, vielleicht also auch welche Supplemente man am besten nimmt, das erfährst du in dieser Folge der Evolution Radio Show. Diese Folge wird unterstützt von Nersin, dem Low Carb Knuspermüsli. Und zwar ist dieses Knuspermüsli ganz ohne Soja, ohne künstliche Süßstoffe, mit einem Extra an hochwertigen Protein und das macht richtig lange satt. So, jetzt aber viel Spaß bei der Folge mit Daniela Pfeiffer.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
So, liebe Daniela, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Danke für die Einladung, freut mich sehr.
Wieder mal, aber du bist einfach ein unerschöpflicher Quell von Wissen und deswegen muss ich dich immer wieder einladen. Und dieses Mal werden wir uns einem ganz, ganz, ganz aktuellen und ja leider immer aktueller werdenden Thema widmen, nämlich der nicht-alkoholischen Fettleber. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was ist es überhaupt, falls jetzt jemand noch gar nichts damit anfangen kann.
Die nicht-alkoholbedingte Fettleber, wie der Name schon sagt, ist jetzt nicht die Alkoholiker-Fettleber, sondern bildet sich durch eigentlich Fehlernährung, fast ausschließlich durch Fehlernährung. Bedeutet, dass die Leber zusätzlich Fetteinlagerungen hat, die sie nicht haben sollte. Man erwähnt zwar immer die Leber, aber tatsächlich betroffen ist eigentlich der gesamte Bauchraum und die inneren Organe, die da drinnen liegen. Die Niere genauso wie die Bauchspeicheldrüse. Auch das Herz ist damit betroffen und auch der gesamte Bauchraum, die Gedärme und alles rundum. Das nennt man dann die abdominelle Adipositas eigentlich. Und die Leber kriegt das Fett am meisten weg, sagen wir mal so. Das klingt blöd, aber es ist nicht nur auf die Leber begrenzt, aber hauptsächlich und betrifft wirklich, wirklich sehr, sehr viele Leute und mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Kinder.
Ja, das ist natürlich schon dramatisch. Aber jetzt kann man, man könnte jetzt sagen, ja, was ist denn das Problem? Ich meine, dann ist halt ein bisschen ein Fett in der Leber.
Was hat das? Naja, die Leber. Das Problem an der Leber ist, sie hat keine Schmerzrezeptoren, die kann nicht wehtun. Und die Leber hat unglaublich viele Stoffwechselfunktionen, insgesamt habe ich mal gelesen, weil die 750 Funktionen, ich habe es nicht nachgezählt, aber unglaublich viele, viele Funktionen, ist ein sehr hoch sensibles Organ, aber hat keine Schmerzrezeptoren. Und wenn da jetzt Fetteinlagerungen reinkommen, das spürt man nicht, das merkt man nicht per se. Aber zum Beispiel, man redet von einer Fettleber, wenn sie über 60% Leberfett, über 50% Leberfett hat. Und 60%, also 10% mehr, wenn das Volumen sich gerade um 10% vergrößert, man muss sich die Leber vorstellen, die ist ungefähr so groß wie ein Krautkopf. Und 10% größer, das bedeutet Fetteinlagerung in der Menge von 4/4 Kilo Backerl Butter. Also ein Kilo Butter auf gut Teil. Nur plakativ vorstellen, 4 Backerl Butter, Kilo kannst du schwer vorstellen, aber diese 1/4 Kilo Backerl. Und dass dann die Leber nicht mehr so einwandfrei funktioniert, wie sie soll, liegt man ja auf der Hand, tut aber immer noch nicht weh. Und die 10%, die merkt auch ein Arzt relativ schwer. Die Leber kann sich verdoppeln. Man, das drückt dann, das merkt man dann am Druck und das ertastet man dann natürlich, wenn sie so, so groß ist. Aber dann möchte ich jetzt nachrechnen, wie viel Kilo Butter das wären. Und eine wichtige Funktion der Leber ist eben auch, dass sie die Schilddrüsenhormone umwandelt in aktives Hormon. 60% der Schilddrüsenhormone werden dort umgewandelt. Und wenn die Leber halt jetzt verfetten anfängt und ihre Funktion so nicht mehr richtig nachkommt, dann zieht das einen Rattenschwanz mit sich, sage ich einfach ganz gut Deutsch, dass dann die Schilddrüse anfängt zu hapern, man behandelt dann die Unterfunktion, denkt aber nicht an die Leber. Also da hängt irre viel dran, ohne Schmerzen, vorerst ohne Schmerzen.
Und irgendwann dann würde halt die Leber wahrscheinlich auch bleibende Schäden davontragen, oder?
Ja, ja, das ist ja dann das Nächste. Zuerst mal bleibt sie lange, lange unentdeckt. Mit Müdigkeit, Erschöpfung und so weiter, da geht man nicht jederzeit zum Arzt. Ich meine, es ist dann schneller mal, ah ja, ich bin erschöpft, ich arbeite zu viel oder bin im Burnout oder wie auch immer. Das sind eine der eindrücklichsten Zeichen, dass es der Leber nicht gut geht. Und wenn sich aber das so viel Fett auf einmal bildet, das ist ja ein anderes Gewebe und das entzündet sich dann total leicht. Das ist dann die NASH, nennt man das dann, die Non-Alcoholic Steatohepatitis. Hepatitis klingt schon dramatisch und das ist eine nicht alkoholbedingte Fetthepatitis, also keine virale, sondern eine Fetthepatitis. Und man kann sich vorstellen, wenn eine Entzündung ist immer eine Verbrennung und je länger das andauert und je intensiver das ist, umso mehr vernarbtes Gewebe. Und vernarbtes Gewebe kann man nicht mehr reversibel machen, weiß man. Wenn man sich als Kind irgendwo gebrannt hat oder was immer, da hat man jetzt die Narbe noch. Und das führt eben dann zur Leberzirrhose, auch schon nicht lustig. Und von der Zirrhose zu Leberkrebs ist es dann nicht mehr weit. Also Viertel ungefähr der Zirrhosekandidaten kriegen Leberkrebs. 40% der Zirrhosepatienten überhaupt ein akutes Leberversagen. Und bei der Zirrhose und beim Leberkrebs, da bleibt dann eigentlich nur mehr Transplantation und Tod. Bei Krebs wird nämlich nicht mehr transplantiert. Ja, was soll ich sagen? Das ist dramatisch. Also Lebertod ist nicht schön. Also der Prozess dorthin. Und was der große Vorteil ist, aber wenn man jetzt noch in der entzündlichen Fettleber drinnen ist, dass die relativ rasch in eine normale Fettleber übergeht und von der Fettleber kann man sehr, sehr rasch wieder eine gesunde Leber zurückgehen. Also das geht wirklich unglaublich schnell. Es ist ja die Leber das schnellst regenerierende Organ, was wir überhaupt haben. Das ist unglaublich. Also die ist echt, echt toll, wie schnell die regeneriert. Also bei einer Lebertransplantation, da kann da ja 2/3 der Leber weggenommen werden und innerhalb von 6 Wochen ist 90% von dem Teil wieder da. Also das ist unglaublich.
Also das ist wirklich.
Das ist so ein Riesenorgan. Also wenn man denkt, was manche Wundheilungen haben und da flutscht die Leber wieder daher, das ist unglaublich.
Unglaublich, ja. Ja, ich meine, du hast es jetzt eh schon vorweggenommen, weil ich dachte, jetzt ist es natürlich sehr dramatisch mit Zirrhose und all diesen Dingen, aber das Schöne oder das Gute ist ja eben, wie du sagst, es dauert sehr lange erstmal, bis man dort ankommt. Und solange noch nicht diese starken Vernarbungen und diese Dinge passiert sind, hat man eine ganz, ganz, ganz tolle Chance, das wirklich absolut wieder zu reversieren, also wirklich rückgängig zu machen, die Fettleber. Du hast erwähnt, dass viele Menschen schon davon betroffen sind. Oft sogar schon Kinder, teilweise auch schlanke Personen, weil das muss gar nicht unbedingt mit Übergewicht zu tun haben.
Jeder siebte Schlanke.
Deiner Meinung nach, also wird es oft zu spät erkannt oder gibt es da etwas, worauf du achtest oder schaust und sagst, ui, das ist so ein Marker, das ist für dich schon so ein Alarmsignal.
Offensichtlich ist es eher bei Übergewichtigen mit dem Trommelbauch. Oder Leute, die relativ schlank wirken, also so dünne Ärmchen und Beinchen haben und aber so eine richtige Trommelkugel an Rumpf zum Beispiel haben, da ist es fast eine Garantie, dass die von dieser abdominellen Adipositas, sprich auch Fettleber, betroffen sind. wie soll ich jetzt sagen, das klingt so uncharmant, schwabbeliges Übergewicht ist auch nicht so dramatisch, ist zwar vielleicht auch verfettet, aber nicht so arg wie jetzt richtig diese Trommelbäuche. Aber man darf sich wirklich nicht in Ruhe wiegen, wenn man jetzt meint, naja, ich bin ja schlank, ein bisschen da, das Wohlstandsbauchal, was man so sagt. Die sind oft einmal die Schlimmeren, weil die sind eigentlich die Hochrisikopatienten, weil man eben nicht draufkommt. Der ist ja schlank. Und nur weil der ein bisschen erschöpft und müde ist oder was, denkt man nicht sofort an die Leber, weil trinken tut der ja eh nicht. Das Bierchen am Wochenende macht es ja nicht aus. Und da denkt man an die Leber als allerletztes. Und es ist ja die Diagnose der Fettleber recht schwierig. Auch für einen Arzt, also eine beginnende Fettleber feststellen ist schwierig. Die kann man erst ab einem bestimmten Grad, 10-20% Leberverfettung, also zusätzliche Verfettung, Vergrößerung, mit einem guten Ultraschall feststellen und dann kann er noch nicht sicher sein. Und eine Biopsie, die wirklich 100% sicher wäre, ist halt eine invasive Technik in ein voll durchblutetes Organ. Also das ohne Nebenwirkungen würde man jetzt nicht einfach nur so trauen. Mhm. Und da hat sie jetzt langsam, aber unter den Medizinern spricht sich jetzt auch dieser Fatty Liver Index durch. Mhm. Der ist recht einfach eigentlich, naja, einfach zu Hause ausrechnen kann man es nicht, aber da gibt es Formeln, vielleicht könnte man das dann unten rein verlinken, wo man das eingeben kann. Da müsste man jetzt nur mal von seiner letzten gesunden Untersuchung den Befund raussuchen und sich anschauen, man braucht den Triglyceridwert und einen Leberwert des Gamma-GT. Nur diese zwei Blutwerte braucht man. Wie groß und wie schwer er ist, glaube ich, das kann man leicht selber feststellen und den Taillenumfang exakt gemessen, also zwischen Rippenbogen und Hüftknochen, da das Maßband rumlegen, das kann man auch selber machen und diese Werte braucht man dann, um den Fatty Liver Index zu berechnen. Und da steht dann eh dabei, ob man jetzt Risikopatient ist oder eh nicht. Und wenn man so Tendenz zu Risiko hat, dann kann man ja mal zum Arzt gehen und sagen, bitte schauen wir da mal genauer. Weil 80% aller diagnostizierten Fettlebern haben komplett normale Leberwerte. Also man kann nicht einmal nach die Leberwerte gehen. Und pathologische Leberwerte heißt aber nicht, dass der eine Fettleber hat. Das kann irgendwas komplett anderes auch sein. Ja?
Das ist ja, das Pech. Sehr gerne. Also, wenn du da einen Link zu so einer zu so einem Rechner hast, dann werden wir den natürlich in die Shownotes verlinken. Gut, jetzt wissen wir, wie die Fettleber so ausschaut, wie man wahrscheinlich das auch draufkommt. Und jetzt interessiert uns natürlich, was kann man machen, wenn sie denn diagnostiziert wird oder wenn man dann den Verdacht eben hat und das dann bestätigt bekommt. Weil du hast ja schon gesagt, es ist reversibel. Aber was kann man denn da machen? Weil die erste Vermutung ist ja natürlich, Fett in der Leber, jetzt darf ich ja gar kein Fett mehr essen, weil...
Das ist auch der erste Rat vom Arzt.
Was sagst du da dazu?
Also die Fette von der Ernährung sind nur zu circa 15% schuld an der Fettleber. Tatsächlich am meisten schuld ist von Übergewichtigen die überflutenden Adipozyten, also wo die Fettsäuren ins Blut hinausgeschwemmt werden aufgrund des massivsten Übergewichts und die Leber nimmt die dann auf. Von der Ernährung her sind so über ein Viertel, also 26%, die Kohlenhydrate schuld. Und zwar da an allererster Stelle der Fruchtzucker, die Fructose. Und die Fructose ist ja ein Teilchen des Haushaltszuckers. Also mal die gesamten Süßigkeiten auf der einen Seite und alle Kohlenhydrate, die zu viel für das Bewegungsspektrum aufgenommen werden. Also die Kartoffel per se ist vielleicht nicht die böse, aber wenn ich mich überhaupt nicht rühre und nur Kartoffeln oder viel Kartoffeln isst oder so, dann wird das auch in der Leber gebunkert, unter anderem. Ja. Also die Erstmaßnahme ist jetzt nicht fettarm. Es wird ein bisschen fettarm, weil die Erstmaßnahme eigentlich ist unterkalorisch, massivst unterkalorisch. Schon mal richtig, richtig, richtig runterfahren. Also eine Möglichkeit wäre mal ein paar Tage zu fasten, dann entfettet die Leber schon mal sehr, sehr schnell. Das geht
schon
wirklich
in ein
ganz,
paar
ganz
Tagen geht das.
Ja. Also in ein paar Tagen sind schon 30% weg. Also das geht wirklich, also gut, von einem doppelten Leber Drittel weg. Man muss immer so relativ sehen. Aber doch, ich meine, so massiv geht das. Und die Leberentfettung oder das Entfetten des Abdomens geht definitiv schneller wie Gewichtsverlust. Also wenn man jetzt auch sagt, man fastet einmal eine Woche durch, Gewichtsverlust ist jetzt nicht was Gott wie, ach, das bringt alles nichts, der Leber tut es total gut. Also die ist die Erste, die dann sagt, jetzt weg mit dem Fett. Das ist echt toll. Weil manche eben enttäuscht sind, dass sich gewichtsmäßig da kaum was tut. Aber die Leberfett, das geht echt total schnell. Pankreas hinkt ein bisschen nach, der macht das ein bisschen langsamer. Aber auch, da kann man so nach 8 bis 10 Wochen sagen, können sich bei Typ-2-Diabetikern die Insulinproduktion und die ganze hormonelle Situation wieder komplett regenerieren. Mein Gott, dann sind es halt 10 Wochen und nicht 3 oder 4, wie es die Leber macht. Mhm. Die Leber ist eh nur mal wichtiger, dass die schnell wieder funktioniert. Also unterkalorisch ist einmal das eine. Und dann noch einmal, deswegen wird es ein bisschen fettarm, natürlich, weil ich kann nicht das Fette rein, dann bin ich ja dann überkalorisch. Und bei der zweiten Makroaussuchung ist es natürlich für die Proteine, weil Proteinbedarf habe ich einfach. Das heißt jetzt nicht massig Proteine, das geht sich auch nicht aus, sondern einfach proteinbedarfsdeckend. Und dann geht man automatisch auch mit den Kohlenhydraten runter. Das geht sich sonst nicht aus. Also Eiweiße, hochwertiges Gemüse, da alles, was super leberaktiv ist, da haben wir mal die ganzen Blattgemüse, die ganzen grünen Gemüsen haben wir da drinnen. Und bitte nicht auf die Bitterstoffe vergessen, die sind natürlich ganz, ganz toll. Chicorée, Rucola, also wer jetzt sagt, na, mit Bitter, mit Chicorée und Radicchio kann ich nichts anfangen. Ich habe angefangen, indem ich Rucola wie Petersilie hergenommen habe. Erstens einmal verdoppelt die Menge, was ich sonst an Petersilie hergenommen hätte. Und den Rucola so klein häckseln und wo hineingeben. Also diese Bitterstoffe helfen der Leber schon mal ganz ungemein. Was haben wir denn da noch so? Man muss schon schauen, dass man ein paar ideale Nährstoffe noch hineinkriegt. Das wäre jetzt natürlich das Cholin und das Taurin zum Beispiel. Das klingt jetzt alles so schlau. Aber das sind jetzt alles Nährstoffe, die in Lebensmitteln drinnen waren, die es uns jetzt seit Jahrzehnten verboten haben, nämlich in Eiern und in Innereien. Also die Leber zum Beispiel, auch unsere natürlich, aber jetzt die gegessene Leber ist sehr cholinreich und auch die Eier. Und das ist ganz, ganz toll, weil das Cholin verhindert den Aufbau von Leberfett oder Bauchfett per se. Also das macht die. Kann ich jetzt ein bisschen einen ungustiösen Vergleich herbringen? zum Beispiel. Ich meine, man möchte sich jetzt nicht bildlich vorstellen, aber Gänsestopfleber zum Beispiel funktioniert ja nur mit Mais. Also da wird Mais reingestopft und da schaut man definitiv, dass da kein Cholin drinnen ist, weil die sonst kein Leberfett aufbauen würden. Mhm. Und sobald Cholin drinnen ist in der Ernährung, ist es irre schwer für den Körper Leberfett aufzubauen. Das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Und das wäre jetzt nur so als Beispiel gesagt. Darum sagt ja auch der Dr. Worm, dass die nicht alkoholbedingte Fettleber ist eigentlich Menschenstopfleber.
Ein schöner Vergleich, ja.
Wir essen es nur freiwillig.
Genau. Jetzt hast du ja gesagt, eben Fasten wäre eine Möglichkeit, einmal initial. Sagen wir mal, was weiß ich, 3 bis 5 Tage irgendwie sowas. Oder wäre es sicherlich schon mal ein guter Anfang. Und dann unterkalorisch, was gibt's da, hast du da so eine Daumenregel, also wie viel weniger und wie lange?
Naja, das darf, wenn man auf die Proteine achtet, dass man auch wirklich auf seinen Proteinbedarf kommt, also nicht die herkömmliche Empfehlung und dann einfach unterkalorisch, sondern dann wird es halt prozentual mehr Protein, grammmäßig nicht, aber prozentual. Wenn man auf das achtet, dass man wirklich seine Proteine isst, dann kann das ruhig mal 800 bis 1000 Kalorien sein. Ich sage halt meistens 1000, allerhöchstens 1200 Kalorien. Proteinbedarf gedeckt, dann Gemüse dazu, Pilze dazu, die sind ja alle toll zu essen und fast nichts an Kalorien. Und hochwertiges Fett, da ist jetzt an erster Stelle hervorzuheben, die Omega-3-Fettsäuren, weil die haben da auch einen ganz wichtigen Beitrag gegen das Leberfett eigentlich, weil sie die Fettverbrennung in der Leber aktiv ankurbeln, also mithelfen, die bilden da so ein Enzym, was das so ankurbelt, diese Fettverbrennung in der Leber, und vermindern auch gleichzeitig die Fetteinlagerung. Also die machen das doppelt. Deswegen muss man schon ein bisschen schauen, dass man Omega-3-Fettsäuren reinkriegt. Also vielleicht bei der Proteinquelle nicht schauen, dass es super mager ist, sondern wirklich hochwertiger Fisch vielleicht dabei ist. dass sich das so ungefähr ausgeht in die Richtung.
Und das kann man dann so 8 bis 10 Wochen lang, oder?
Doch, doch, das macht man eigentlich, bis man sein halbwegs das Zielgewicht erreicht hat, wenn man es überhaupt nicht aushaltet, wenn es zu wenig ist mit dem Essen. Man muss dann schon genau schauen, dass man auch eine gute Sättigung hat. Weißt eh, dann kommt das, dass man es hinschmeißt und dann wieder irgendwas isst. Dann sollte man das schon vernünftig anpassen, sagen wir so, dass man ein bisschen raufgeht wieder mit den Kalorien. Mhm. Wichtig ist nur, wenn man dann sagt, naja, nein, lass es jetzt, oder ich bin schlank und so viel abnehmen will ich ja gar nicht, weil man nimmt mit der Methode ab, dann schaut man, dass man einfach die Kohlenhydrate noch weiter stark, stark, stark limitiert und vielleicht ein bisschen in den Fastenstoffwechsel hineinkommt, Sprichwort intermittierendes Fasten, damit man dann noch mithilft, aktiv an der Entfettung vom Abdomen und der Leber im Speziellen.
Mhm. Wäre das auch ein Ansatz, zum Beispiel, ich meine, wenn ich jetzt sehr, sehr stark übergewichtig bin, wäre das ja auch ein sehr langer Zeitraum, quasi da unterkalorisch zu essen, ist da vielleicht nicht so gut, weil A, habe ich Hunger und vielleicht kommt dann doch irgendwann zu so einem Abnahme meines Grundumsatzes und so, könnte ich das zum Beispiel auch in Phasen machen, also dass ich sage, ich mache mal eben eine 8 Wochen Phase, dann esse ich wieder bedarfsdeckend, aber weiterhin nach Low Carb, Higher Fat.
Ja, so. Hauptsache, dass wir bei Low Carb bleiben.
Zyklus an. Weißt du, wie du nach einer Mahlzeit länger satt bleiben kannst? Eigentlich einfach. Gesunde, natürliche Zutaten mit reichlich Ballaststoffen und wenig Zucker. Doch was macht man, wenn es in der Früh schnell gehen soll? Probier doch mal mein neues Low Carb Knusper-Nussmüsli. Niacin-Genuss-Explosion wird ganz ohne Getreide- und Zuckerzusatz hergestellt. Es ist eine Proteinquelle und versorgt dich nachhaltig mit Energie bei weniger als 5 Gramm verwertbaren Kohlenhydraten pro Portion. Mit ballaststoffreicher Kokosnuss, Erdmandel und Eiweiß aus Freilandhaltung sowie heimischen Nüssen und Saaten ist alles für den perfekten Start in den Tag mit dabei. Also schau auf Amazon oder lowcarbmüsli.at und probiere die gesunde Alternative.
Genau, das wäre jetzt auch so mein Ansatz für jemanden, der nicht dauerhaft oder Bedenken hat, eben wie du sagst, mit dem Grundumsatz und so weiter. Wobei es schon schwierig ist, den Grundumsatz durcheinander zu bringen, wenn die Proteine mal gedeckt sind. Das ist schon schwieriger.
Genau.
Na, ich weiß, es kommen dann die Leute und sagen, mein Gott, die bringen mir dann alles durcheinander, wenn ich so unterkalorisch esse. Wenn die Proteine nicht gedeckt werden, dann passiert das leicht.
Genau.
Aber andererseits ist wieder, wenn man den Benefit vor Augen haltet, dass dann doch die Leber so ein Hauptstoffwechselorgan ist. Und wenn die verfettet ist, ja dann auch die Fettverbrennung per se, das Abnehmen per se nicht rund läuft, dann ist es schon wieder ein Motivationsfaktor.
Ja. Also, aber wenn es mir jetzt quasi primär ums Entfetten mal der Leber geht, dass die mal gesund ist, dann könnte man mal das so, hätte man schon viel gewonnen, sage ich jetzt mal so in 8 Wochen und dann, oder 10 Wochen, hätte ich schon.
Die hätten einen schnelleren Trick auf Lager.
Und zwar?
Das muss ich aber jetzt festhalten, weil das ist jetzt eigentlich so gegen unser Regime. Mit der Fettleber haben sich ja die Leute schon ziemlich lange beschäftigt, weil es so eine Zivilisationserkrankung auch schon im vorigen Jahrhundert war. Und da habe ich einen ganz tollen Arzt gegeben, den Dr. von Norden, und der hat die Hafertage erfunden.
Ah.
Weil im Hafer und in der Gerste das sogenannte Beta-Glucan drinnen ist, und das Beta-Glucan arbeitet massiv gegen Fetteinlagerungen im Abdomen und in der Leber und ist schon bekannt gewesen, dass das, sage ich mal, Heilmittel gegen Typ-2-Diabetes ist, der ja damals noch nicht so richtig gut therapierbar war und das schon in ganz, ganz wenigen Tagen nachhaltigst über Wochen, also die haben über Wochen einen perfekten Blutzuckerspiegel gehabt, obwohl sie nur 3 bis 4 Tage dieses Haferfasten gemacht haben. Ja. Und mit diesem Fasten mit diesen Hafertagen ist man definitiv unterkalorisch. Ich habe sogar Ketose gemessen und war in Ketose, da war ich ganz baff. Aber logisch, wenn man unterkalorisch ist, ist man in Ketose. Das ist ja keine großartige Hexerei. Aber trotzdem, es ist ja doch eine große Menge Hafer. Nur mal kurz Anleitung, da isst man dreimal täglich eine Portion zu 75 Gramm Hafer. Ich muss jetzt gleich dazu sagen, ich habe das nicht geschafft. Ich habe nur zwei geschafft, weil die drei Portionen 75 Gramm Hafer, das war, ich bin ein Volumensesser, ich kann gescheit, du kennst mich. Und ich habe halt nur zwei davon geschafft und die sind sehr lecker, nur mit Wasser zubereitet oder ganz eine fettarme Suppe, damit der Geschmack drinnen ist. Ja. Und man kann es ein bisschen mit Gemüse strecken und da habe ich jetzt zum Beispiel Bittergemüse drinnen, wie jetzt Radicchio warm ist zum Beispiel recht gut oder Chicorée warm, das geht, das ist echt gut, ein bisschen aufgeschnitten. Oder auch einmal Champignon oder wenn es wäre süß will, ein paar Himbeeren, nur wenige, aber ein paar Himbeeren rein. Ich sage das, das schaffst kaum mit Essen, es ist eine Riesenportion. Der Nachteil ist für solche Leute, die ein bisschen eine schleimige Konsistenz nicht vertragen, die werden das nicht abkriegen. Mir ist das wurscht, ich esse total gern so Breichen und solche Sachen, das isst man gleich, aber ich war so erstaunt, dass ich das Volumen nicht schaffe. Das ist jetzt gar nicht volumslos, war das jetzt gar nicht eine Riesenportion, aber es ist so, so sättigend, dass ich eine dritte Portion nicht geschafft habe am Tag. Und ich habe es dann kombiniert mit ihren gefasst und habe halt nur zwei gegessen.
Das heißt, Hafer als Haferflocken, oder?
Ja, ich habe es jetzt mit Haferflocken gemacht. Da ganz nach persönlichem Belieben, ob jetzt die groben oder die feinen. Die feinen werden halt nur ein bisschen schlutziger, die groben sind halt ein bisschen zum Beißen. Es soll auch mit Haferkleie gehen und fest versprochen, ich probiere das auch noch aus, weil Kleie klingt für mich schon so nach Staubpartie. Es geht auch mit Haferkleie, da braucht man, glaube ich, nur ein bisschen weniger. Da muss ich mir jetzt nochmal nachschauen. Das sind mit 75 Gramm, das ist weniger, weil in der Kleie ein bisschen mehr Glucan drinnen ist. Ja,
die also 75 Gramm Trockengewicht.
Ja, genau. Ja, ja und das wird dann so viel, weil wenn du das mit Wasser zubereitest, das quillt dann auf. Also ich habe es über Nacht quellen lassen und dann brauchst du es eigentlich nur mehr erwärmen oder einmal kurz aufkochen lassen. Ich habe es halt als Suppe zubereitet, weil kalt hat es mir dann nicht so sonderlich geschmeckt. Und es ist jetzt nicht, würzen kann man ja, wie man möchte. Also würzen ist toll und wenn man da jetzt noch ein bisschen sich auskennt und weiß, was weiß ich, Kurkuma ist entzündlich, dann tut man halt dann Kurkuma noch mit hinein. Also an Gewürzen bleibt dann alles offen. Im Gegenteil, so Gewürze sind auch Leberenergie bewegend oder frische Kräuter. Sie liebt frische Kräuter, kann Sprossenkeimlinge rein und dann ist es schon nicht schlecht vom Geschmack her. Halt ein bisschen fad, wenn du zwei, dreimal am Tag so ein Breichen isst. Aber es geht nur drei Tage und da räumt dich richtig auch blutzuckermäßig und Ding ziemlich spannend. Schön auf.
Spannend.
Muss ich auch also wer jetzt sagt, Fasten, nein, den kann man jetzt mit Hafertagen drohen. Nein, ich habe nur Schreckliches über die Hafertage gehört und nein, wie kann man nur und drei Tage nur Hafer essen und das schmeckt so grausig und so weiter. Also das mit der Einstellung bin ich eigentlich dann da reingegangen, weil du kennst mich, ich probiere immer alles aus, bevor ich überhaupt in die Empfehlung gehe. Und so schlimm habe ich es nicht gefunden, schlimm habe ich die Portion gefunden. Ich habe gedacht, Hilfe, jetzt habe ich das runter reduziert, ist eh schon unterkalorisch. Du kommst da höchstens bei drei Portionen auf 800 Kalorien oder was. Und ich habe es noch ein Drittel runter, und aber voll satt. Aber Gott sei Dank eh nur drei Tage. Und gedacht, da will ich mal, weil Eiweiß hast jetzt keins. Also das würde ich jetzt nicht länger empfehlen, das nicht, aber mal so als Initialding, erstens einmal vielleicht wieder das Gefühl, ha, ich darf wieder Kohlenhydrate essen. Ich habe in meinem Fall wegen Hashimoto auf glutenfreien Hafer geachtet, mal sicherheitshalber. Genau. Und das mit der Kleie probiere ich nur aus, aber die Hafertage so schlimm habe ich es jetzt nicht gefunden, ja. Weil ich Eichen mag und das Schlutzige hat mich jetzt nicht so gestört.
Ja, na, das klingt ja, wie gesagt, eben gerade so für drei Tage ist ja eben auch eine gute, super Tipp und natürlich voll spannend mit dem Beta-Glucan aus dem Hafer. Wäre interessant, weil Beta-Glucan ist ja auch in Pilzen drinnen zum Beispiel, ob das eine ähnliche Wirkung hat oder ob es da Unterschiede gibt, weiß ich jetzt gar nicht.
Ich glaube, da gibt es Unterschiede, weil es wird ja auch hervorgehoben, dass es auch in der Gerste drin ist, das Beta-Glucan, aber effektiver das aus dem Hafer. Deswegen sind nicht Gerstentage, sondern immer Hafer. Also in alten Kulturen ist eigentlich immer der Hafer und nicht die Gerste in therapeutischen Gebrauch. Witzigerweise. Also ich weiß nicht, ob da jetzt eine andere Zusammensetzung ist. Da kennst du die besser aus, dass du immer reinforschst.
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob es da Unterschiede gibt, weil aber wäre nochmal spannend. Gut, jetzt haben wir da schon super viele Tipps von dir bekommen, wie wir jetzt unsere Leber wieder entfetten können. Hast du jetzt irgendwie so noch abschließend so irgendwo was sagst? Ich meine, du hast schon gesagt, natürlich mit den Bitterstoffen und so, aber und das Cholin oder Taurin. Aber gibt es irgendwas, was du sagst, Einerseits, boah, das würdest du auf jeden Fall empfehlen, vielleicht noch dazu zu nehmen zu dieser Sache. Und gibt es jemanden oder etwas oder jemand, der wirklich aufpassen muss, wenn man sowas durchführt?
Du meinst jetzt Ernährungsumstellung durchführen?
Ja, oder wenn man so einen bewusst Leber entfettet sozusagen. Ob es da gibt irgendwie jemanden, der sagt, boah, das würde ich nochmal. Oder gibt es Sachen, wo du sagst, wenn jemand schon vielleicht irgendein Medikament nimmt, falls du das weißt, muss man da auf irgendwas achten? Oder sollte man das auch, wenn man Medikamente nimmt, das auch nochmal mit dem Arzt vielleicht absprechen?
Ja. Das muss man sowieso rücksprechen, weil auch, weißt du, auf so Ernährungsumstellung, gerade auf Low Carb oder Fasten oder sowas, da geht ja der Blutdruck gleich einmal runter in die Norm. Also ich würde auf alle Fälle Leuten, die Blutdruckmedikamente nehmen, innerhalb von 2-3 Tagen rauscht der runter, dass die mit dem Arzt Rücksprache halten, wie sie ihr Medikament nachjustieren dürfen, also auf was sie da achten müssen. Und natürlich auch, also zum Beispiel bei Typ-2-Diabetiker, die müssen auch darauf achten, die vielleicht schon Insulin spritzen, wenn sie jetzt diese Ernährungsumstellung machen, dass dann auch der Insulinbedarf in den Keller rauscht. Das hängt jetzt wieder davon ab, welche Art von Insulin sie nehmen. Die müssen das auf alle Fälle mit dem Arzt rücksprechen. Und ich würde auch jetzt schwer kranken beziehungsweise schon sehr mageren, abgemagerten Leuten, die jetzt einfach sagen, ich möchte meiner Leber was Gutes tun, die hat dann bestimmt jetzt nicht die Leberentfettung noch dazu mitmachen. Mhm. Leberkranke, schwer kranke. Wenn jetzt jemand im Befund stehen hat, Verdacht auf NASH oder überhaupt schon NASH, dann will ich nur noch mal darauf hinweisen, jetzt ist wirklich Feuer am Dach. Man weiß ja nicht, wie lange diese NASH schon besteht, wie weit das Gewebe jetzt schon beeinflusst ist. Also dann ist mein Appell als Therapeutin, heil anfangen und nicht überlegen, was könnte ich tun und ich muss mir noch besorgen und eventuell dann nächste Woche fange ich an, weil am Wochenende haben wir noch Feier. Also in meinen Augen gibt es da keine Ausrede mehr. Nur weil man es nicht spürt, heißt es nicht, dass es nicht gefährlich ist.
Genau.
Das möchte ich schon noch mal sagen. Es gibt auch, nur jetzt der Vollständigkeit halber möchte ich dazu sagen, sehr wohl für Leute, die jetzt eine großartige Ernährung umstellen wollen, Supplemente und Möglichkeiten, über ausgeklügelte Shakes das Ganze zu machen. Mein Appell vielen Leuten ist, naja, überhaupt, dann fang mal an, tu mal shaken, aber stell die Ernährung dann um. Es ist nicht die Lösung per se. Was noch wichtig für die Leber ist, es ist auch jetzt eigentlich eher unbekannt, früher war es bekannt, dass Leberkranke liegend kranke waren. Also die Leber regeneriert am besten im Liegen, in der Nacht beim Schlafen. Also schlafen gehen. Nicht bis Mitternacht jetzt noch irgendwas Fernsehen oder sonst irgendwas, sondern frühzeitig schlafen gehen, auf gute Nachtruhe achten im Liegen, nicht Fernsehschlafen. Und Vitamin D Aufbau, Sonnenlicht, Vitamin D, schauen, dass man einen super guten Level hat, ist auch ganz unglaublich wichtig für die Leberfunktion, für viele Funktionen, aber jetzt, wenn wir gerade beim Thema Leber sind, also auf die dürft man auch nicht vergessen. Jetzt aus der chinesischen Medizin noch Entschleunigung. Die Leber hasst Stress, hasst Frust, hasst genormte Checklisten, was nicht alles zum Erledigen ist und so weiter und so fort. Da sich einfach einmal zurücknehmen und sagen, so, Leber, liegend krank, ich gehe jetzt schlafen, ich gehe jetzt entschleunigen und Sonnenbaden. Außerdem noch, nur essen tue ich weniger. Das wäre jetzt vielleicht so das Generalrezept für eine gesunde, lustige, fröhliche Leber. Ach ja, lachen. Lachen ist gut für die Leber. Das
mag sie.
Ja, genau.
Und jetzt so, was hältst du von, weiß ich, sowas wie Mariendistel oder solchen Dingen?
Wunderbar. Also Mariendistel ist auch so ein Mittel meiner Wahl, dass ich den Leuten immer wieder sage, von Mariendistel-Tee bis Kapseln zum Einnehmen, da hat man es halt ein bisschen höher dosiert, ein bisschen mehr drinnen. Würde ich schon einmal begleitend nehmen. Auch einmal einen Apotheker fragen nach Glutathion. Das bieten auch schon viele Apotheker an. Es wird nur oral schwer aufgenommen, über den Darm oft mal schwer aufgenommen, da muss man schon gescheite Dosen fahren, aber es gibt auch ganz gute Ärzte, die dann auch einmal Glutathion infundieren, das ist was ganz Harmloses eigentlich und ist absolut toll für die Leber.
Na super.
Da ruhig mal rumfragen, wer das macht. Infusion ist dann in dem Sinn schlauer, weil eben dann die Darmbarriere wegfällt. Die orale Aufnahme ist wirklich sehr, sehr schlecht von dem.
Ja, das macht sicherlich Sinn. Ja, super. Ich denke, wir haben einen schönen Überblick von dir bekommen über die Fettleber. Dass man es wirklich auch reversieren kann, dass man es rückgängig machen kann, wenn man da ein bisschen Zeit investiert und diesen Tipps folgt, die du da so schön gesagt hast, mit entweder man macht Hafertage oder man startet mal mit Fasten. Wie gesagt, unterkalorisch, aber Protein ist immer ganz wichtig, bedarfsgerecht zu essen. Wenn jetzt jemand sagt, sich da angesprochen fühlt oder auch vielleicht sogar schon die Diagnose hat und sagt, boah, aber so ganz allein traue ich mich da nicht ran, dann können sich diese Menschen an dich wenden.
Ja, gerne, ja.
Ja, du bietest Betreuung und Beratung und Begleitung an.
Genau, ja. Wirklich. Ich finde es auch total wichtig. Man kann da ja nichts falsch machen. Wenn jetzt jemand sagt, na, jetzt habe ich mich Jahrzehnte um die Leber eigentlich nicht gekümmert, dann würde ich grundsätzlich mal sagen, mal durchputzen, mal entfetten, was überschüssig da ist, eventuell. Und wenn es nur 5% sind, wissen wir ja nicht. Man tut ja auf alle Fälle was Gutes. Und man merkt eigentlich, dass der Leber gut geht, wenn man plötzlich mehr Energie kriegt und mehr auch Visionen, Ideen kriegt. Wenn die Kreativität wieder kommt, das ist die Leber. Geschichte, die ist da ganz maßgeblich an dem beteiligt. Kriegt man relativ schnell mit. Wie gesagt, sie reagiert ja sehr schnell.
Super. Ich meine, das Tolle ist dann auch, dass natürlich, wenn jetzt jemand sagt, jetzt ist die Daniela in Innsbruck und ich bin aber nicht in Innsbruck.
Internet ist überall, habe ich mir sagen lassen.
Genau. Das heißt, du betreust natürlich auch übers Internet und zum Beispiel, so wie wir das jetzt machen, Videokonferenzen du hast ein tolles begleitendes Online-Programm zu deiner Betreuung.
Bei mir kriegen Leute zuerst Filme, so Art wie Kurs, einmal, dass der Wissenslevel einmal ein bisschen da ist und dann machen wir die Beratung noch auch so, wie wir es jetzt, wir zwei da jetzt machen, weil es mir sehr viel wert ist, dass die Leute einfach gut informiert sind, warum sie das tun, was ich sage, warum sie das tun sollen. Weil wenn das Verständnis fehlt, warum soll ich jetzt ein Artikel essen, mag ich auch gar nicht. oder wo sind die Kohlenhydrate drinnen? Wenn ich das alles in der Beratung erklären müsste, dann haben die so einen Kopf auf und dann kann man erst feinjustieren, das fasst nicht mehr auf. Also genau. Deswegen bin ich da entschlossen, es gibt vorab die ganze Information und dann wird feinjustiert. Das macht viel mehr Spaß.
Super. Wo findet man dich am besten im großen, weiten Web?
Unter meinem Namen, daniela-pfeiffer.at. Da muss man genau schauen, in Österreich gibt es noch eine Daniela Pfeiffer als Diätologin. Aber mein Branding, glaube ich, zieht sich überall gleich durch mit dem Beige. Also wenn man mich auf YouTube findet, in der gleichen Farbkonstellation komme ich überall vor auf der Homepage.
Genau, das ist auch einen super informativen und tollen YouTube-Kanal, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken und natürlich auch deine Website. Und dort kann man sich informieren, dich kontaktieren und sich gerne Hilfe und Unterstützung und Beratung holen. Für
sehr gerne, ja.
Alle, für diese weiteren Schritte. Und dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast wieder. Immer wieder gerne.
War wie immer super spannend. Wie gesagt, Fettleber ein ganz, ganz aktuelles und kritisches Thema. Die Betroffenen sind immer jünger, eben teilweise schon Kinder. Und so außerdem so ein bisschen mal auch die Leber pflegen schadet niemanden, auch wenn man keine Fettleber hat oder es zumindest nicht weiß.
Genau.
Dann vielen lieben Dank nochmal und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Danke dir. Für die.
Halt noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.